Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Nochmal mit einem Blick auf den Terroranschlag gestern in Moskau. Ansonsten haben wir hier viele Premieren. Elektra von Richard Strauss bei den Osterfestspielen in Baden-Baden. Die letzte Inszenierung von Martin Kuje am Burgtheater in Wien. Er hört ja mit Ende der Spielzeit als Intendant dort auf, wohl nicht ganz freiwillig. Und heute Abend war ein selten gespieltes Stück von Tennessee Williams zu sehen. Und schließlich in Düsseldorf gab es die Orestie nach dem Krieg, frei nach Aischylos in einer ukrainischen Bearbeitung. Gestern Abend haben wir hier bei Fazit über den Terroranschlag in einer Konzerthalle bei Moskau bereits berichtet. Im Laufe des heutigen Tages gab es dann ja noch genauere Informationen zu den Ereignissen in dieser Krokus City Hall, in der zur Tatzeit die Rockband Picnic auftrat. Der IS hat sich zu diesem Anschlag mit über 130 Toten und um die 150 Verletzten bekannt. Das Gebäude ist völlig ausgebrannt und morgen im ganzen Land Staatstrauer verhängt. Bevor ich gleich mit dem Schriftsteller Wladimir Kamina spreche, hier eine Zusammenfassung aus Moskau von Frank Eichmann.
Am Tag nach dem brutalen Terroranschlag sagt Andrei Worobjow, Gouverneur des Moskauer Gebietes, direkt vor dem Gebäudekomplex Krokus City Hall stehend: Die Retter gelangten in den Konzertsaal selbst, der ist völlig ausgebrannt, das Dach weitgehend eingebrochen. Leider wurden bei den ersten Durchsuchungen Fragmente von Todesopfern gefunden. Die Retter sind rund um die Uhr in mehreren Schichten im Einsatz und wir unterstützen mit Ausrüstung und allem, was nötig ist. Mit Maschinenpistolen hatten die Terroristen um sich geschossen und Brandsätze gelegt. Kein Terroranschlag in der Geschichte Russlands hat mehr Todesopfer gefordert als dieser. Nach einem ersten Bekennerschreiben der islamistischen Terrormiliz IS schickte die am Samstagnachmittag eine Bekräftigung hinterher, den Anschlag tatsächlich mit 4 eigenen, mit Maschinenpistolen, Messern und Brandbomben bewaffneten Kämpfern begangen zu haben, weil Russland zu den Ländern gehöre, die den Islam bekämpften. Auf diese IS-Erklärungen ging Präsident Putin in seiner ersten Rede nicht ein. Er sagte zu den Festnahmen, der Inlandsgeheimdienst FSB meldete insgesamt 11, alle 4 unmittelbar am Terroranschlag Beteiligten, alle, die geschossen und Menschen getötet haben, wurden ausfindig gemacht und festgenommen. Im Gebiet Bryansk war das, so der FSB, also nahe der Grenze zur Ukraine, dem Land, gegen das Russland seit über 2 Jahren Krieg führt. Wladimir Putin: Sie versuchten zu fliehen und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben von ukrainischer Seite ein Fenster für sie vorbereitet wurde, damit sie die Staatsgrenze überqueren können. Die Ukraine dementierte jede Beteiligung, jedes Wissen, aber mehrere russische Spitzenpolitiker und das russische Staatsfernsehen verbreiteten die These von der ukrainischen Beteiligung auch ohne Beweise immer wieder. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram, dass die Terroristen, sie sprach von verdammten Bastarden, sich in der Ukraine verstecken wollten. Später erklärte sie im russischen Staatsfernsehen, ohne der Ukraine direkt die Schuld am Terroranschlag zu geben: Im Verlauf der letzten Jahre wurden vom Kiewer Regime aktive und systematische Terroraktivitäten gegen die russischen Bürger verübt. Darum diese ernsten Fragen: Was hat der Westen in diesen Jahrzehnten auf ukrainischem Boden gezüchtet, dieses Kiewer Regime? Wohin gehen die Milliarden von Euro und Dollar und die Massen von Waffen aus der Ukraine? Am Tag nach dem Anschlag Schlangen vor Blutspendezentren, Menschen legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Anteilnahme in Moskau und anderen russischen Städten und auch aus dem Ausland, auch von deutschen Spitzenpolitikern. Was passiert in den nächsten Stunden und Tagen? Nochmal Russlands Präsident Putin: Den 24. März erkläre ich zum Tag der nationalen Trauer. In Moskau, im Umland und in allen Regionen des Landes wurden zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sabotage eingeführt. Die Hauptsache jetzt ist es, die Hintermänner dieses blutigen Massakers daran zu hindern, neue Verbrechen zu begehen.
Frank Eichmann war das aus Moskau. Und ja, da fiel nach diesem Anschlag vom russischen Regime auffallend oft das Wort Ukraine. In diesen Kriegszeiten naheliegend, das für die eigene Propaganda zu nutzen. Aber wie wir gehört haben, gibt es keinerlei Hinweise auf eine ukrainische Beteiligung. Vor der Sendung habe ich mit dem Schriftsteller Wladimir Kamina gesprochen über diesen Terroranschlag nahe Moskau. Was können Sie uns über den Ort und die Band, die dort gestern auftrat, sagen, Herr Kamina? Das Ziel ist ja sicher nicht zufällig gewählt.
Die Band Picnic ist eine uralte Rockband, die ist älter als ich. Und meine Eltern hatten sogar Spaß an dieser Band. Das ist so etwas wie Pudis in Deutschland, würde ich sagen. Ich habe mir durch Zufall dann die Plakate gesehen, diese Show, die sie da machten. Sie hieß, die Zukunft wartet auf uns. Das darf man natürlich niemals machen, nach einer solchen Terrorattacke dann Plakate zu lesen. Aber es ist natürlich furchtbar.
Was hat es mit diesem Ort auf sich? Das scheint ja eine sehr, sehr große Konzerthalle gewesen zu sein. Jetzt ist sie völlig ausgebrannt und wohl auch eingestürzt.
Na, Krokus ist, das gehört bei einem Freund von Putin, dem aserbaidschanischen Ölmilliardär. Seine Familie, also sie haben, glaube ich, alle amerikanische Pässe. Und er hat es mit seinem eigenen Geld gebaut, weil jemand, glaube ich, seine Tochter Sängerin werden wollte. Krokus ist einer, da hat Elton John gesungen. Das war das Konzert von Elton John in Moskau. Das war natürlich alles noch vor dem Krieg. Für einen Terroranschlag allerdings ziemlich ungeeignet. Die hatten lange Zeit überlegt, wie das Publikum überhaupt dahin zu karren wäre, weil das ist ja eine Insel im Grunde genommen. Und da hat der Gründer, also dieser Milliardär, mit eigenem Geld eine U-Bahn-Station dahin gebaut, nur damit das Publikum zu den Konzerten fahren kann. So, es gibt nur einen Weg von da weg. Um das Ding abzusperren, braucht man 30 Sekunden.
Wladimir Kamina, wie wird sich denn dieses schreckliche Ereignis von gestern Abend auswirken auf die Bürger Moskaus und vielleicht sogar auf die russische Gesellschaft, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs?
Na, es ist zurzeit noch sehr viel Nebel. So, die Regierung, das Regime in Kreml versucht natürlich, seinen Feind zu beschuldigen und sagen, das ist der Westen. Wir sehen da den Westen. So etwas passiert, wenn ein Staatsoberhaupt in einer Illusionswelt verloren geht. Selbst der Blinde kann erkennen, dass sein Feind nicht der Westen ist, nicht der Westen, der ihn gewarnt hat vor diesem Anschlag, nicht die Ukrainer, sondern seine vermeintlichen neuen Freunde aus Kabul, die Taliban, Iran, was hat er noch für Hamas, also all diese Menschen, die er in den letzten Monaten so großzügig empfangen hat in Moskau. Ich hoffe sehr, dass diese schreckliche Tragödie vielleicht nicht dem Präsidenten selbst, aber in seiner Umgebung den Menschen hilft, irgendwie auf Boden der Realität wieder zu landen und Feind von Freund ein bisschen zu unterscheiden.
Das wird man sehen. Es kursieren jetzt Videos, teilweise äußerst brutal, in denen man angeblich sieht, wie die vermeintlichen Täter festgenommen werden auf dem Weg Richtung Ukraine.
Also was wir bis jetzt gesehen haben, das waren Menschen in Not. Also wir haben einen zusammengeschlagenen Mann gesehen, der kaum noch sprechen konnte, mit einem abgeschnittenen Ohr. Ihm wurde vor laufender Kamera das Ohr abgeschnitten. Er wurde gezwungen, sein eigenes Ohr zu essen, zu kauen zumindest. Und danach sagte er, er sei tadschikisch-ukrainische Terrorist vom Westen geschickt, um in Moskau Menschen zu töten. Also ich weiß nicht. Also diese Fanda, die da auch im Fernsehen erscheinen, das sind Metzger, ehrlich gesagt. Und diese vermeintlichen Terroristen sehen mehr aus wie Straßenfeger. Also für mich und ich glaube auch für die meisten in Russland war das bis jetzt nicht überzeugend. Und überhaupt, also das Auto, das sie dann nah an der ukrainischen Grenze angehalten haben, dieses alte Renault, den Menschen zu erzählen, dass diese Terroristen in 3 Stunden 400 Kilometer von Moskau bis an die ukrainische Grenze geschafft haben, dann müssen sie, dann hätten sie bei Formel 1 wahrscheinlich sofort den ersten Platz bekommen.
Wladimir Kamina über den Terroranschlag auf eine Moskauer Konzerthalle gestern Abend und die Videos, die dazu veröffentlicht wurden. Im vergangenen Jahr hatte der italienische Pianist Maurizio Pollini Konzerte immer aus immer mal wieder aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Eine Klavierlegende, kann man schon sagen. Seit er mit 18 den Chopin-Wettbewerb gewonnen hatte, das war 1960. Auf seinen Konzertreisen spielte er stets auf dem eigenen Fabrini-Flügel, neben den großen Komponisten der klassischen Musik zunehmend auch Zeitgenössisches. Lisa Weiß aus Rom erinnert an einen Pianisten mit Klasse.
Er war einer der ganz großen Pianisten seiner Zeit. Wenn Maurizio Pollini Beethoven gespielt hat, dann blieb für viele der Konzertbesucher die Zeit für einen Augenblick stehen. Immer wieder hat er Beethoven auch aufgenommen. Dabei hat er sich zu Beginn seiner Karriere erst einmal einen Namen mit Chopin-Interpretationen gemacht. Er war gerade einmal 14 Jahre alt, als er Chopin-Etüden öffentlich in Mailand spielte. Mit 18 gewann er dann den internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, einen der anspruchsvollsten Wettbewerbe für junge Pianisten weltweit. Starpianist und Jurymitglied Arthur Rubinstein sagte damals über ihn: "Dieser Knabe spielt besser Klavier als wir alle." Es war der Start von Pollinis Karriere. Ab da war er auf den Konzertbühnen in aller Welt zu Hause.
Mein Repertoire ist nicht sehr breit. Es gibt Pianisten, die ein viel größeres hatten oder haben. Aber ich habe mein Repertoire in der Gewissheit gewählt, dass dieses oder jenes bestimmte Werk mich niemals ermüdet.
Dabei hat sich Maurizio Pollini auch der Klaviermusik des 20. Jahrhunderts angenommen. Er hat Schönberg gespielt, Berio, Nono. Und dann doch wieder die Kritiker mit seiner Aufnahme des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach begeistert. Die Liebe zur Musik hat Pollini schon im Elternhaus mitbekommen. Er stammte aus einer Mailänder Künstlerfamilie, sagte selbst:
"Die Musik war in der Seele meiner Eltern und Verwandten. Sie war ihre Leidenschaft. Mein Vater, der Architekt, spielte Geige. Er hatte eine Vorliebe für Musik, wie auch meine Mutter, wie auch der Bildhauer Fausto Melotti, mein Onkel."
Für Pollini war die Musik mehr als eine Leidenschaft, sie war eine Berufung. Er war Schüler des legendären Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli. Wohl auch durch ihn wurde er zu einem der technisch besten Pianisten nicht nur seiner Generation, immer bemüht um Klarheit und Präzision.
Das Klavier ist ein ziemlich neutrales Instrument, aber es ist quasi unbegrenzt wandelbar. Ich meine den Prozess, in dem das Klavier zu einem singenden Instrument werden kann. Dieses Instrument reagiert auf gewisse Weise und folgt deinen Sehnsüchten, deiner Suche, auf der du bist. Das ist ganz außerordentlich.
Maurizio Pollini stellte hohe Ansprüche an sich selbst, an sein Repertoire. Er wolle sich nicht langweilen, sagte er einmal. Damit machte er es sich nicht immer leicht. Ebenso wenig wie in den 70er Jahren mit seinem politischen Engagement. Er bezeichnete sich damals als Sozialist. Bei einem Konzert in seiner Heimat Mailand 1972 sollte er eigentlich Chopin spielen, sprach aber dann lieber über den Krieg in Vietnam. Das Konzert wurde abgebrochen. Pollini galt daraufhin als Skandalpianist. Der Kontakt mit seinem Publikum blieb ihm immer wichtig.
Jedes Konzert hat andere Anforderungen, weil die Konzertsäle unterschiedlich sind, weil die Leute sich ändern, weil ich mich ändere, weil das Programm ein anderes ist. Das kann nicht einfach nur eine genaue Reproduktion sein.
Maurizio Pollini trat noch bis ins hohe Alter auf. In den letzten Jahren schaffte er es nicht immer, die technische Präzision der früheren Jahre zu erreichen. Aber wenn doch, dann war sie wieder zu spüren. Die Magie des Augenblicks.
Abschied von Maurizio Pollini. Der Pianist ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben. Eine besondere Premiere gab es am Abend am Schauspielhaus in Düsseldorf, die Orestie nach Aischylos, aber in die Jetztzeit geholt, beziehungsweise in die nahe Zukunft. Es geht um die Ukraine. Das Stück wurde auch von zwei Ukrainern bearbeitet, umgeschrieben von Tamara Trunova und inszeniert von Stas Zürkow, der hat schon mal in Düsseldorf inszeniert. Und in diesem Stück hier ist der Krieg zu Ende, deshalb heißt es auch die Orestie nach dem Krieg. Da wird ein Fall vor dem Internationalen Gerichtshof bearbeitet.
Frieden wächst nur auf dem Boden von Gerechtigkeit. Bevor ich das Verfahren eröffne, erlauben Sie mir, Sie auf ein paar Grundsätze hinzuweisen. Ohne die Durchsetzung des Rechts gibt es keine Gerechtigkeit. Und ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Nur über institutionalisierte Gerechtigkeit ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Denn sie unterbricht den furchtbaren Kreislauf der Blutrache, der es immer neuen Generationen von Drahtziehern ermöglicht, die Menschen für Gräueltaten zu mobilisieren. Die institutionalisierte Gerechtigkeit ist der erste Schritt, wenn nicht zu einer Aussöhnung, dann zumindest zu einer Neuordnung des Zusammenlebens nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der erste intereuropäische Gerichtshof ist der Ort, an dem die Wahrheit ans Licht kommt.
Nachdenken über den Frieden in diesem Ausschnitt, den wir gehört haben. Die Premiere hat heute Abend unser Kritiker Michael Lages gesehen. Herr Lages, worum geht's?
Es geht um die Zeit in der Tat nach dem Krieg. Die Ukraine ist staatlich wiederhergestellt. Auch die Krim gehört wieder zur Ukraine. Und auf der Krim findet anno 2033, so lange ist das noch hin, die erste Sitzung des Intereuropäischen Gerichtshofes statt, also ein neuer Gerichtshof. Der internationale in Den Haag ist offenbar nicht mehr gut genug. Und der will aber trotzdem sozusagen Regeln für die Welt entwerfen. Und es wird der Fall eines jungen ukrainischen Kämpfers verhandelt, der wie Orest in der Antike Mutter und deren, die Mutter und deren Geliebten erschlagen hat und sich nun aber stellen will und seine Schuld eingestehen und sie bewertet haben will. Also sinngemäß, habe ich gemordet oder habe ich Gerechtigkeit gegen die Feinde meines Volkes geübt? Also eine der klassischen Fragen, wenn Krieg und Schuld verhandelt wird.
Und wie viel Original Aischylos ist in dem Stück noch drin?
Sehr, sehr wenig. Die Struktur der Figuren darf man immerhin noch voraussetzen. Also es gibt eine Figur, die Clytemnestra sein könnte, aber auch da ist die Bearbeitung schon sehr, sehr ungenau, denn sie tut so, als würde diese Clytemnestra, eine heutige Ukrainerin, ihren Mann davon abhalten wollen, in den Krieg zu ziehen, und das sei ein rein egoistisches Unterfangen, und danach nehme sie sich einen neuen Geliebten. Das ist natürlich grober Unfug. In der Antike ist Clytemnestra die Rächerin an Agamemnon, weil der Iphigenie des Kriegsglücks wegen geopfert hat. Sie hat also selber ein Motiv, und hier hat sie eigentlich nicht wirklich eins. Deswegen stimmt die ganze Gerichtsstruktur dann auch letztlich überhaupt nicht mehr. Es gibt eine Schwester, die für den jungen Orest quasi sich in die Bresche wirft. Das ist so eine Art Elektra, die kann man auch wiedererkennen. Und das ist es dann aber. Und Agamemnon taucht natürlich immer wieder auf, der mittlerweile verstorbene kriegerische Vater, der zu Anfang in weißem Himmelsgewand auch den Sinn von Nationalismus erklärt und dass die Hymne, die ein Volk und ein Land habe, das Wichtigste und Schönste sei, was ein Land haben könne. Und da ermändelt sich so langsam und sicher doch ein sehr stark ukrainisch-nationalistischer Grundton dieser Aufführung. Ich würde sogar weitgehend sagen, das ist eine reine ukrainische Propagandaveranstaltung, weil das, was tatsächlich den Krieg als Drama, als Elend ausmacht, das zitiert die Aufführung zwar, aber den politischen Hintergrund, den wagt sie wirklich nicht in Angriff zu nehmen. Das Einzige, was sie uns wirklich ein für alle Mal erklären will, die Aufführung, ist, dass der Krieg der Russen gegen die Ukrainer 2014 bei der Besetzung der Krim begonnen hat. Darüber gehen die politischen Meinungen ja durchaus durcheinander. Also das ist ein Abend, der mit einem historischen Material nicht wirklich sehr verantwortlich umgeht, aber natürlich emotional stark auf das Kriegserleben der ukrainischen Bevölkerung abzielt.
Der Abend ist ja auch zweisprachig, mit ukrainischen SchauspielerInnen, unter anderem auf der Bühne. Wie wird das umgesetzt, beziehungsweise wie gelingt das mit Übertexten?
Ja, nur SchauspielerInnen übrigens, keine SchauspielerInnen, sondern nur Frauen. Wie generell der Abend ein fast rein weiblicher ist, ist nur der Angeklagte ist ein Mann und dessen Vater natürlich auch und ein Polizist, oh ja, ein Polizist auch. Die Übertitel funktionieren ziemlich gut. Also wenn die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Deutsch sprechen, dann wird ukrainisch übertitelt. Und wenn die Ukrainerinnen singen oder sozusagen Geschichten aus ihrem Leiden im Krieg erzählen, was ja niemals abgestritten wird, sondern immer sehr berührend ist, dann wird Deutsch übertitelt und das funktioniert den Abend über ziemlich gut. Man kann gut folgen. Aber sozusagen das Gleichgewicht, ins Gleichgewicht kommt der Abend deswegen nicht. Es bleibt letztlich im Urteil dann auch, der junge Orest wird schuldig gesprochen, dass er gemordet hat. Also auch im Krieg ist Mord Mord, selbst wenn er ein gutes Motiv hat. Und daraufhin brechen die fünf ukrainischen Schauspielerinnen erstens in großes Gelächter aus über dieses Ergebnis und dann in ein paar Grundfragen an uns, das Publikum, wie wir uns nach 2 Jahren noch gegenüber diesem Geschehen ja unentschieden zu zeigen trauen. Das ist ein bisschen übergriffig und ein bisschen arg angriffslustig gegenüber einem Publikum, was letztlich für eine Gesellschaft steht, die die Ukraine seit 2 Jahren stark unterstützt. Also ich bin sehr unfroh und ein bisschen ärgerlich über diesen Abend, vor allen Dingen auch, weil er sozusagen theatralisch dem historischen und antiken Rahmen eigentlich nichts Wesentliches Neues hinzufügt.
Michael Lages über die heutige Premiere am Schauspielhaus Düsseldorf, die Orestie nach dem Krieg, eine deutsch-ukrainische Produktion, ist nicht ganz richtig. Eine Produktion unter Beteiligung von ukrainischen Schauspielerinnen. Und nächste Vorstellung, die ist am Dienstag, den 26. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eklau.
Der für die Barbar-Kinderbücher bekannte französische Autor und Zeichner Laurent de Brunhoff ist tot. Er wurde 98 Jahre alt. Die New York Times schrieb unter Berufung auf seine Ehefrau, er sei gestern in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Florida gestorben. Laurent de Brunhoff schrieb rund 20 Bände mit Geschichten vom kleinen Elefanten Barbar. Sein Vater Jean hatte zuvor 7 Bände geschaffen. Tatsächlich war es aber Jeans Mutter, die den Elefanten erfunden und ihren Kindern als Gute-Nacht-Geschichte erzählt hatte. Die Kinderbuchreihe wurde millionenfach verkauft und in dutzende Sprachen übersetzt. Die deutsche Serie Herrhausen, der Herr des Geldes, hat beim internationalen Serienfestival im nordfranzösischen Lille den Preis für das beste Drehbuch gewonnen. Die Serie handelt von Alfred Herrhausen, dem 1989 ermordeten Chef der Deutschen Bank. Zu dem Anschlag hatte sich damals die linksextremistische Terrororganisation Rote Armee-Fraktion, RAF, bekannt. Die Wertschätzung, die man erfahren habe, sei eine große Freude für ihn, sagte der Autor, Schauspieler und Regisseur der Serie Thomas Wendrich, an den der Preis ging. Den Hauptpreis beim Festival in Lille gewann die französische Arte-Serie Rematch über den ehemaligen Schachweltmeister Garry Kasparow. In Leipzig geht morgen die 4-tägige Buchmesse zu Ende. Zur Halbzeit verzeichneten die Veranstalter wesentlich mehr Besucher als im Vorjahr. Beim Branchentreffen präsentieren sich mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern. Den Gastlandauftritt gestalteten die Niederlande und Flandern. Eröffnet worden war die Buchmesse am Mittwoch mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm. Schon länger warnen Musikschaffende vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, vor allem weil sie finanzielle Einbußen befürchten. Als erster US-Bundesstaat hat nun Tennessee ein Gesetz zum Schutz von Songschreibern, Künstlern und anderen Fachleuten der Musikindustrie vor KI erlassen. Damit solle sichergestellt werden, dass KI-Tools die Stimme eines Künstlers nicht ohne dessen Zustimmung nachahmen können. Gouverneur Lee erklärte, in Tennessee seien mehr Menschen in der Musikindustrie beschäftigt als in jedem anderen Bundesstaat. Künstler und Künstlerinnen hätten das Recht auf geistiges Eigentum und auf eine Einzigartigkeit, die nur ihnen gehöre und nicht der künstlichen Intelligenz.
Das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eklau. Orpheus steigt herab. Ein ziemlich selten gespieltes Stück ist das von Tennessee Williams, aber es wurde auch 1960 mal verfilmt mit dem Titel Der Mann in der Schlangenhaut und Marlon Brando und Anna Magnani in den Hauptrollen. Ein Drama, das irgendwo in den Südstaaten spielt und den Fremdenhass einer kleinstädtischen Gemeinde verhandelt. Es ist aber auch eine Geschichte über ein großes Geheimnis, die der Regisseur und noch Intendant Martin Couget nun in seiner letzten Inszenierung am Burgtheater bearbeitet hat. Und da es Streitereien um Couget gab, haben sich die Kenner im Vorfeld gefragt, ob die Premiere heute vielleicht sogar eine Abrechnung sein wird. Unsere Kritikerin Katrin Ullmann war für uns dabei. Vielleicht, Katrin Ullmann, noch mal ein paar Worte zum Plot. Das Stück hat es ja immer schwer gehabt, wurde von Williams umgearbeitet. An sich aber eigentlich doch eine spannende Geschichte, die da erzählt wird.
Ja, es ist schon eine spannende Geschichte. Im Grunde ist es dieser Val, also der Mann in der Schlangenhaut, mit der Schlangenhautjacke. Der wurde heute Abend gespielt von Tim Wertz. Ist ein junger, charismatischer Musiker, der jahrelang herumzieht und natürlich immer mit dabei, seine Schlangenhautjacke und seine Gitarre. Und der strandet dann eben irgendwann in dieser Kleinstadt in den Südstaaten und macht da eigentlich alle nervös. Also die Frauen sowieso und dann natürlich auch die Ehemänner. Und er nimmt einen Job als Verkäufer an im kleinen Laden und beginnt dann irgendwann eine Affäre mit seiner Chefin, Lady Torrance. Die wird heute Abend gespielt von Lisa Wagner, die natürlich auch verheiratet ist. Ihr Mann Jabe, gespielt von Martin Reinke, ist tot, schwer krank. Und doch nachdem Well ziemlich viel Ärger mit den Polizisten der Kleinstadt bekommen hat, da soll er natürlich die Stadt verlassen. Und spätestens als der Ehemann von Lady von dem Verhältnis seiner Frau erzählt, kommt es natürlich zur Katastrophe. Also Val ist an diesem Ort in Gefahr. Er will sich verändern, er möchte sein Leben neu beginnen und hat überhaupt keine Chance. Und dass er in großer Gefahr ist, das kann man eigentlich ganz gut an dem Ausschnitt hören.
Ich hänge mit niemandem rum. Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir zusammen. Du bist hier in Gefahr. Schlangenhaut. Du hast die Jacke ausgezogen, die sagte... Ich bin wild! Ich bin allein! Und du hast sie eingetauscht gegen die Uniform eines Sträflings! Die Botschaft, weswegen ich gekommen bin, ist eine Warnung. Du bist hier in Gefahr. Ich bitte dich, komm mit mir, ehe es zu spät ist!
Ja, das klingt sehr dramatisch, Katrin Ullmann.
Ja, ist es streckenweise auch. Es ist aber vor allem im ersten Teil inszeniert Couget das eigentlich sehr ruhig und mit sehr vielen, also das ist jetzt eine Szene wirklich aus dem dritten Akt, sehr ruhig mit sehr, sehr vielen Pausen und sehr viel Raum für so eine, ja, er versucht eigentlich eine subtile Spannung aufzubauen und die Dialoge sehr ruhig entstehen zu lassen. Also da entsteht wirklich mehr so eine Spannung zwischen den Figuren, die immer wieder illustriert wird von Musik, also natürlich die Musik, die wir gerade gehört haben, von dem Live-Musiker Oliver Welter, aber eben auch der Hauptdarsteller Tim Wertz, der den Val spielt, der spielt selbst auch Gitarre und singt auch ziemlich gut. Und mir kam es so vor, dass in dem Stück, da fällt einmal der Satz, Bosheit lässt das menschliche Herz verfaulen und Fäulnis ist langsam. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es Couget's Grundmodus, er baut wirklich langsame, fast statische Dialoge. Und erst im zweiten Teil wird es dann sehr dramatisch und nimmt an Dramatik an und an Theatralik auch. Also da wird es dann wilder, sagen wir mal so. Die Spannung baut sich sehr langsam auf.
Diese Geschichte spielt ja in den 1950er Jahren ursprünglich, wie gesagt, Südstadt, Kleinstadt. Hat Couget sie dort belassen oder hat er sie irgendwie in die Gegenwart geholt?
Also dort belassen hatte sie nicht die Geschichte. Es ist irgendwie so ein Ort, der gar nicht so klar geografisch zuzuordnen ist. Die Bühnenbildnerin Annette Murschitz hat so ein hellgraues, schlichtes, ja, würde sagen, Betonhaus entworfen, das allerdings auch schon ziemlich beschädigt ist. Also überall gibt es Ruß und Brandspuren. Es gibt kaum Möbel. Eine Treppe führt eben in den ersten Stock, wo sich der todkranke Patriarch aufhält. Und die Heide Kastler hat die Kostüme entworfen, die sind fast ein bisschen zu schick. Die sind schon auch modern, aber ich finde, die sind fast ein bisschen zu schick für diese Dorfgesellschaft. Und Tim Wertz trägt tatsächlich eine Jacke aus Schlangenhaut. Ja, er versucht schon, also Kuschel versucht schon, das Thema Fremdenhass da irgendwie zeitlos zu erzählen, aber es hat sich für mich nicht so richtig eingestellt. Weil ich glaube, vor allem die Sprache von Tennessee Williams, die ist dann doch sehr getragen und pathetisch und Kuschel zeichnet die Figuren dann auch doch sehr holzschnittartig. Also die Bösen sind wirklich, wirklich die Bösen, die Gehässigen, da gibt es absolut keine Missverständnisse. Ich glaube, er hat es versucht, das unterstelle ich mir schon den guten Willen, aber es hat sich für mich nicht wirklich so eine Zeitlosigkeit eingestellt.
Es ist Cougets Abschiedsinszenierung nach 5 Jahren Burgtheaterintendanz. Er selbst hat ja nicht verlängert, aber das war wohl auch nicht gewünscht. Was für ein Abschied war das heute Abend? Ein lauter, ein leiser oder vielleicht auch vorwurfsvoll oder beleidigt?
Ich würde schon sagen, es war ein eher melancholischer Abschied. Es war wirklich die Stimmung, die sich den Abend trägt, ist die Melancholie. Der Abend hätte schon gut ein paar Kürzungen vertragen können, aber ich fand die Grundstimmung, eben diese Melancholie und dieses Missverstandensein, dieses Fremden der Stadt, das würde ich jetzt auch gar nicht auf Kuschel übertragen, aber dieses Hauptdarstellers, dieses jungen Musikers, das fand ich schon überzeugend, vor allem eben durch Tim Wertz, der das wahnsinnig toll gespielt hat, der eben einfach meistens seine Gitarre umarmt und für alle einfach nur so eine Projektionsfläche ist. Der muss gar nicht viel machen und alle legen sich nieder für ihn, das ist schon ziemlich herrlich zu sehen. Und Lisa Wagner war ja als Gast dabei, als Lady Torrance, die hat etwas sehr Stures und Stolzes und Undurchschaubares, das macht sie einfach wunderbar uneindeutig. Also ich finde, durch die Schauspielerin war der Abend schon sehr sehenswert, aber er hatte Längen, er hatte wenig Aktualität, trotz des eigentlich aktuellen Stoffes und er hatte schon eine absolute Grundmelancholie. Ob man das jetzt auf Kuschel und seine Stimmung übertragen kann, das würde ich bezweifeln, aber das war für mich so der Abend. Melancholisch, bisschen zu lang, aber tolle Spieler.
Katrin Ullmann über die heutige Premiere am Burgtheater. Orpheus steigt herab, letzte Inszenierung von Martin Kuschel. Orpheus steigt herab. Ein ziemlich selten gespieltes Stück ist das von Tennessee Williams, aber es wurde auch 1960 mal verfilmt mit dem Titel Der Mann in der Schlangenhaut und Marlon Brando und Anna Magnani in den Hauptrollen. Ein Drama, das irgendwo in den Südstaaten spielt und den Fremdenhass einer kleinstädtischen Gemeinde verhandelt. Es ist aber auch eine Geschichte über ein großes Geheimnis, die der Regisseur und noch Intendant Martin Kuschel nun in seiner letzten Inszenierung am Burgtheater bearbeitet hat. Und da es Streitereien um Kuschel gab, haben sich die Kenner im Vorfeld gefragt, ob die Premiere heute vielleicht sogar eine Abrechnung sein wird. Unsere Kritikerin Katrin Ullmann war für uns dabei. Vielleicht, Katrin Ullmann, noch mal ein paar Worte zum Plot. Das Stück hat es ja immer schwer gehabt, wurde von Williams umgearbeitet. An sich aber eigentlich doch eine spannende Geschichte, die da erzählt wird.
Ja, es ist schon eine spannende Geschichte. Im Grunde ist es dieser Val, also der Mann in der Schlangenhaut, mit der Schlangenhautjacke. Wurde heute Abend gespielt von Tim Wertz. Ist ein junger, charismatischer Musiker, der jahrelang herumzieht und natürlich immer mit dabei seine Schlangenhautjacke und seine Gitarre. Und der strandet dann eben irgendwann in dieser Kleinstadt in den Südstaaten und macht da eigentlich alle nervös. Also die Frauen sowieso und dann natürlich auch die Ehemänner. Und er nimmt einen Job als Verkäufer an im kleinen Laden und beginnt dann irgendwann eine Affäre mit seiner Chefin, Lady Torrance. Die wird heute Abend gespielt von Lisa Wagner, die natürlich auch verheiratet ist. Ihr Mann Jabe, gespielt von Martin Reinke, ist tot, schwer krank. Und doch nachdem Well ziemlich viel Ärger mit den Polizisten der Kleinstadt bekommen hat, da soll er natürlich die Stadt verlassen. Und spätestens als der Ehemann von Lady von dem Verhältnis seiner Frau erzählt, kommt es natürlich zur Katastrophe. Also Val ist an diesem Ort in Gefahr, er will sich verändern, er möchte sein Leben neu beginnen und hat überhaupt keine Chance. Und dass er in großer Gefahr ist, das kann man eigentlich ganz gut an dem Ausschnitt hören.
Warten Sie mal, der Ausschnitt ist dieser.
Ich hänge mit niemandem rum. Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir zusammen... Schlangenhaut. Du hast die Jacke ausgezogen, die sagte, ich bin wild. Ich bin allein. Und du hast sie eingetauscht gegen die Uniform eines Sträflings. Die Botschaft, weswegen ich gekommen bin, ist eine Warnung. Du bist hier in Gefahr. Ich bitte dich, komm mit mir, ehe es zu spät ist.
Ja, das klingt sehr dramatisch, Katrin Ullmann.
Ja, ist es streckenweise auch. Es ist aber vor allem im ersten Teil inszeniert Kruger das eigentlich sehr ruhig und mit sehr vielen, also das ist jetzt eine Szene wirklich aus dem dritten Akt, sehr ruhig mit sehr, sehr vielen Pausen und sehr viel Raum für so eine, ja, er versucht eigentlich eine subtile Spannung aufzubauen und die Dialoge sehr ruhig entstehen zu lassen. Also da entsteht wirklich mehr so eine Spannung zwischen den Figuren, die immer wieder illustriert wird von Musik, also natürlich die Musik, die wir gerade gehört haben, von dem Live-Musiker Oliver Welter, aber eben auch der Hauptdarsteller Tim Wertz, der den Val spielt, der spielt selbst auch Gitarre und singt auch ziemlich gut. Und mir kam es so vor, dass in dem Stück, da fällt einmal der Satz, Bosheit lässt das menschliche Herz verfaulen und Fäulnis ist langsam. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es Kruger's Grundmodus, er baut wirklich langsame, fast statische Dialoge. Und erst im zweiten Teil wird es dann sehr dramatisch und nimmt an Dramatik an und an Theatralik auch. Also da wird es dann wilder, sagen wir mal so. Die Spannung baut sich sehr langsam auf.
Diese Geschichte spielt ja in den 1950er Jahren ursprünglich, wie gesagt, Südstadt, Kleinstadt. Hat Kruger sie dort belassen oder hat er sie irgendwie in die Gegenwart geholt?
Also dort belassen hatte sie nicht die Geschichte. Es ist irgendwie so ein Ort, der gar nicht so klar geografisch zuzuordnen ist. Die Bühnenbildnerin Annette Murschitz hat so ein hellgraues, schlichtes, ja, würde sagen, Betonhaus entworfen, das allerdings auch schon ziemlich beschädigt ist. Also überall gibt's Ruß und Brandspuren. Es gibt kaum Möbel. Eine Treppe führt eben in den ersten Stock, wo sich dieser todkranke Patriarch aufhält. Und die Heide Kastler hat die Kostüme entworfen, die sind fast ein bisschen zu schick. Die sind schon auch modern, aber ich finde, die sind fast ein bisschen zu schick für diese Dorfgesellschaft. Und Tim Wertz trägt tatsächlich eine Jacke aus Schlangenhaut. Ja, er versucht schon, also Kruger versucht schon, das Thema Fremdenhass da irgendwie zeitlos zu erzählen, aber es hat sich für mich nicht so richtig eingestellt. Weil ich glaube, vor allem die Sprache von Tennessee Williams, die ist dann doch sehr getragen und pathetisch und Kruger zeichnet die Figuren dann auch doch sehr holzschnittartig. Also die Bösen sind wirklich, wirklich die Bösen, die Gehässigen, da gibt es absolut keine Missverständnisse. Ich glaube, er hat es versucht, das unterstelle ich mir schon den guten Willen, aber es hat sich für mich nicht wirklich so eine Zeitlosigkeit eingestellt.
Es ist Kruger's Abschiedsinszenierung nach 5 Jahren Burgtheaterintendanz. Er selbst hat ja nicht verlängert, aber das war wohl auch nicht gewünscht. Was für ein Abschied war das heute Abend? Ein lauter, ein leiser oder vielleicht auch vorwurfsvoll oder beleidigt?
Ich würde schon sagen, es war ein eher melancholischer Abschied. Es war wirklich die Stimmung, die sich den Abend trägt, ist die Melancholie. Der Abend hätte schon gut ein paar Kürzungen vertragen können, aber ich fand die Grundstimmung, eben diese Melancholie und dieses Missverstandensein, dieses Fremden der Stadt, das würde ich jetzt auch gar nicht auf Kruger übertragen, aber dieses Hauptdarstellers, dieses jungen Musikers, das fand ich schon überzeugend, vor allem eben durch Tim Wertz, der das wahnsinnig toll gespielt hat, der eben einfach meistens seine Gitarre umarmt und für alle einfach nur so eine Projektionsfläche ist. Der muss gar nicht viel machen und alle legen sich nieder für ihn, das ist schon ziemlich herrlich zu sehen. Und Lisa Wagner war ja als Gast dabei, als Lady Torrance, die hat etwas sehr Stures und Stolzes und Undurchschaubares. Das macht sie einfach wunderbar uneindeutig. Also ich finde, durch die Schauspielerin war der Abend schon sehr sehenswert, aber er hatte Längen, er hatte wenig Aktualität, trotz des eigentlich aktuellen Stoffes. Und er hatte schon eine absolute Grundmelancholie. Ob man das jetzt auf Kruger und seine Stimmung übertragen kann, das würde ich bezweifeln. Aber das war für mich so der Abend. Melancholisch, bisschen zu lang, aber tolle Spieler.
Katrin Ullmann über die heutige Premiere am Burgtheater. Orpheus steigt herab, letzte Inszenierung von Martin Kruger. Die traditionellen Osterfestspiele in Baden-Baden haben am Abend mit einem Paukenschlag begonnen. Richard Strauss Oper Elektra, die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Kyrill Petrenko sind mit 111 Musikern vertreten. Inszeniert hat Philipp Stölzel. Diese Oper basiert ja auf der griechischen Tragödie von Sophokles. Das Libretto schrieb Hugo von Hofmannsthal, eine Geschichte über Mord, über Vergeltung und Rache. Und damals 1903 eben auch so etwas etwas wie ein populärer Paukenschlag, der die musikalische Moderne einleitete. Für uns in Baden-Baden dabei ist unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
Guten Abend.
Was war das denn für ein Opernabend? War er innovativ? War er populär? War er niederschwellig? Was haben Sie gesehen?
Also niederschwellig ist ein interessantes Wort. Das ist paradigmatisch für diesen Abend. Der Abend tut nur eines, er projiziert das komplette Libretto von Hugo von Hofmannsthal, die kompletten 1¾ Stunden in unterschiedlicher Schriftgröße und ja auch unterschiedlicher Textur. Also wir müssen uns vorstellen, einen Raum, Philipp Stölzel hat selber die Bühne geschaffen, auf mehreren Ebenen. Das sieht so ein bisschen aus wie Schubladen oder große Fächer. Dort bewegen sich die Figuren. Das Ganze ist verschiebbar, die sind auch unterschiedlich beleuchtet und darauf, auf dieses große Bühnenbild, wird das komplette Libretto projiziert. Und zwar
als
von
Text.
A bis Z, als Text.
Warum?
Wir haben oben drüber auch noch die Übertitel auf Deutsch und Englisch. Ja, warum? Diese Frage ist absolut nicht zu beantworten. Es gibt ja Leute wie Alexander Kluge zum Beispiel, die also mit verschiedenen Sachen arbeiten, indem sie also Überblendungen machen, indem sie vielleicht Fremdtexte einfügen oder indem sie auch einfach unterschiedliche Schriftarten wirklich verwenden und damit dann schon mal eine eigene Ebene schaffen, einen eigenen künstlerischen Parameter. Also hier hat man schlicht und ergreifend den Eindruck, das ist wirklich was für Einsteiger, für Newcomer, die das Stück überhaupt nicht kennen und sagen, worum geht's eigentlich? Die können, nein, es ist nicht so, die können alles mitlesen. Das Problem ist für mich, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten haben eine große Faszination, weil man eben diesen Text in der Form so geballt bekommt. Dann aber ist das unfassbar ermüdend, weil sie dauernd die Figuren haben und diese riesigen Texte dauernd lesen. Und der Text drängt sich natürlich so wahnsinnig in den Vordergrund, dass ich zum Teil dann die Augen geschlossen habe, weil es einfach wirklich nervt. Und das ist die einzige Idee an diesem Abend. Das Stück ist ansonsten 1:1 heruntererzählt, mit einer eigenwilligen Einschränkung. Es gibt ja die Rache von Orest, der dann kommt und der ist hier erstaunlicherweise so kriegsversehrt oder kommt auf Krücken und mordet dann den Ägisten auf offener Bühne. Normalerweise im Stück ist das hinter der Bühne im Unsichtbaren und er muss erstmal mit Mühe und Not mit diesen Krücken über diese verschiedenen Stufen sozusagen des Bühnenbilds klettern, was unfreiwillig komisch wirkt. Völlig rätselhaft. Also eine schwache Figur, jemand, der offensichtlich versehrt ist, der dann diesen Herrscher dort ermordet, was eigentlich überhaupt nicht möglich ist, sozusagen biologisch und kräftemäßig. Also es gibt 2, 3 unfreiwillig komische Momente. Ansonsten ist das komplett uninszeniert, würde ich nicht sagen, aber uninterpretiert, mit einer manchmal doch ganz ordentlichen Personenführung, aber ein großes Rätsel, warum dieser intelligente, auch Ausstatter und opulente Bühnenbildner und Regisseur Stölzel ja uns eigentlich im Grunde genommen ein Reklamheft auf die Bühne stellt.
Ja, er ist ja auch bekannt dafür, dass er nicht nur Oper macht, sondern Filmregie, Musikvideos für große Bands. Okay, hier hat er sich anscheinend dann doch stark zurückgenommen. Aber Jörn Florian Fuchs, viele Menschen gehen ja auch in die Oper nicht, um diese Texte dann auf der Bühne zu lesen, sondern um die Musik zu hören. Und das war doch ein Abend, an dem man musikalisch doch große Erwartungen haben konnte mit dieser Besetzung.
Schon und vor allen Dingen auch erstmal zu nennen dann doch Kirill Petrenko mit den Berlinern. Das ist ein extrem schnelles Dirigat. Das geht wirklich rasch runter. Und was mir hier sehr gut gefallen hat, das ist auch eine typische Sache eigentlich für Petrenko, aber hier ist es jetzt doch dann wirklich buchstäblich ohrenfällig gewesen, dass eben der große krachende Pathosklang, der schon gleich mit dem ersten Akkorden einsetzt, dass der immer wieder konterkariert wird durch so Momente des Durchatmens, des Laufenlassens, wo es dann sehr viel Farben gibt, eine sehr große Schönheit und dann wird es eben wieder laut und heftig. Also das ist von der Dynamik und von allen wirklich großartig gemacht, auch technisch natürlich von diesem Orchester. Da kommt man voll auf die Kosten. Ein besonders einprägsames Beispiel vielleicht ist der Totentanz gegen Ende des Stücks.
Ein Ausschnitt aus dem Totentanz aus der Oper Elektra, die heute Abend Premiere feierte bei den Opernfestspielen in Baden-Baden. Jörn Florian Fuchs, wie sah es denn mit den Solisten aus?
Auch das eine überwiegend gute Besetzung. Ina Stemme als Elektra, die habe ich vor einigen Jahren bei ihrem Debüt gehört in Wien. Das war sehr kantig und angestrengt. Heute, muss ich sagen, hatte das nun auch, die Stimme ist ja auch etwas älter geworden, hat reifer geworden, muss man charmanterweise sagen. Die hat so einen goldenen Klang, hatte was sehr, sehr Schönes und zugleich aber auch diese Schmerzenslaute, diese Schmerzensdynamik, die man in dieser Partie braucht. Auch sehr überzeugend fand ich Michael Schuster als Clytemnestra. Schwierig bei den Herren, das war sehr mittelbesetzt, fand ich. Der Orest von Johann Reuter war also nicht so, muss ich sagen, wie man das erwartet. Gut, er war ja auch auf der Bühne, ich habe es ja schon erzählt, er war ja auch eingeschränkt, ne? Also offensichtlich verletzt. Stimmlich war es auch ein bisschen kratzig, von daher, wenn man so will, passte das. Und Egist Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, sehr, sehr ordentlich, wie man immer so schön sagt, solide. Aber das ist jetzt in den kleineren Partien nicht die absolute Spitzenbesetzung gewesen. Also das bleibt sehr, sehr ambivalent. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Um einen Großteil des Publikums, glaube ich, ging es ähnlich. Die Karten sind ja doch relativ teuer. Wir sind schon so bei 300, fast 400 Euro ganz vorne. Da hat man gemerkt, der Vorverkauf läuft nicht so richtig. Das ist an anderen Häusern auch so, bei anderen Festivals. Also ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll. Aber gut, es kommen andere Zeiten und Stölzl wird im Sommer den Freischütz auf der Seebühne in Bregenz inszenieren und wird dann hoffentlich an seine Ästhetik und auch an die Power anschließen, die ich von ihm kenne und die ich auch sehr schätze bei ihm.
Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs ratlos nach dem Eröffnungsabend der Osterfestspiele in Baden-Baden mit der Oper Elektra von Richard Strauss, Kirill Petrenko und den Berliner Philharmonikern. Tobias Wenzel folgt jetzt mit der Kulturpresseschau wie immer samstags mit dem Blick zurück auf die Feuilletons der vergangenen Woche.
Was halten Sie vom Kate-Gate? Fragte die Taz zum bearbeiteten Familienfoto von Prinzessin Kate, als die noch nicht ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Es rührt an, wie eine Herzogin zu Hause am Rechner sich die Welt ein bisschen hübscher bastelt, antwortete Friedrich Küpersbusch und ergänzte: Da werden Putin und Trump jetzt aber ganz schön aufpassen beim Faken. Was ist nur Lüge oder Schein und was dagegen Wahrheit oder Sein? Und wie gelangt man zu gesicherter Erkenntnis, anstatt in nur Gefühlter zu verharren, in bloßer Meinung? Diese Fragen schwebten über den Feuilletons dieser Woche. Problematisch bei der Wahrheitssuche könnte es werden, wenn man so sehr von seiner eigenen Meinung überzeugt ist, dass man eine andere diskreditiert. Rolf Mützenich sei nun für ihn eine verächtliche Figur der deutschen Politik, zeigte sich Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen erzürnt. Er, Mützenich, spricht vom Einfrieren des Krieges, das zu erstreben sei, ohne ein Wort auf den Verbrecher Putin und seine Bereitschaft, etwas einzufrieren, zu verwenden. Mützenichs Friedfertigkeit sei in Wirklichkeit eine Form von Feigheit. Was ist denn falsch am Einfrieren des Kriegs in der Ukraine? Fragte Thomas Fischer rhetorisch auf spiegel.de. Nichts, ist sich der äußerst meinungsstarke ehemalige Richter sicher, vielleicht allzu sicher. Putin werde den Ukraine-Krieg weder langfristig gewinnen noch verlieren. Dieser wird auf dem Umweg über weiße Fahnen des Verhandelns über strategische Interessen beendet werden. Manchmal trügt der Schein auch einfach. Über mehrere Blocks erstreckt sich die Menschenkette, faltet sich in der Bärenstraße, biegt ein in die Glinkerstraße und mündet unter den Linden in die Pforten zur Botschaft der Russischen Föderation. Ein paar tausend russische Staatsbürger warten hier, schrieb Alexander Estis, Schweizer Autor russischer Herkunft, in der Süddeutschen Zeitung. Er meinte die Menschenschlange in Berlin am vergangenen Sonntag. Exilrussen wählen also treu Diktator Putin, konnte man da denken. Aber falsch. Sie folgten dem Protestaufruf des in russischer Haft vermutlich ermordeten Alexei Nawalny. Um Punkt 12 Uhr sollen sich Putin-Gegner vor allem in Russland, aber auch weltweit vor den Wahllokalen versammeln, um ihren Protest zu bekunden und entweder für den Kreml-fernsten Kandidaten zu stimmen oder ihre Stimmzettel so zu verderben, dass die Stimme ungültig wird. Wer Schein mit Sein verwechselt, gibt das ungern zu. Umso beeindruckender ist Ronja Othmanns Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Darin beschreibt die Schriftstellerin, wie sie der vor allem im Netz verbreiteten Nachricht Glauben schenkte, dass Paris samt Metro unter einer Plage von Bettwanzen leide und die Wanzen auch schon in der Leipziger Straßenbahn wähnte. Es war aber nur eine Desinformationskampagne, die laut französischer Regierung über russische Social-Media-Accounts verbreitet wurde. Was ist die Moral der Geschichte? Fragt Othmann und antwortet, dass das, was aussieht wie eine Bettwanze, bisweilen eine Ente ist. Wann zuletzt begann eine Leipziger Buchmesse mit einer solchen intellektuellen Herausforderung? Begeisterte sich Gregor Dotzauer im Tagesspiegel für die Eröffnungsrede des israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm, dem neuen Träger des Buchpreises für europäische Verständigung, der die Identitätspolitik scharf kritisiert. In Dotzauers Worten: Identitätspolitik, so lautet der Vorwurf, zerstöre, gleich ob sie von rechts oder von links betrieben werde, einen Begriff von allgemeiner Wahrheit durch partikulare Loyalitäten. Und Marc Reichwein schreibt in der Welt am Sonntag: Mit Blick auf die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 sagte Böhm, dass sich die palästinensische und die israelische Seite in ihren Doktrinen vom bewaffneten Widerstand und dem Recht auf Selbstverteidigung eingerichtet hätten. In beiden Positionen werde Wahrheit im Sinne von Aufklärung verdunkelt. Böhm ist nämlich ein leidenschaftlicher Kantianer, glühender Anhänger der Aufklärung und somit auch der Erkenntnis durch Vernunft. Allerdings ist, was sich als vernunftgeleitet ausgibt, manchmal eben nur gefühlt oder gar auf Ressentiments und Vorurteilen fußend, wie beim Antisemitismus. Sätze, die wie Argumente klingen, sind oft Ausdrucksformen von Affekten, sagt im Interview mit dem Spiegel Jan-Philipp Remzmar, der Literatur- und Sozialwissenschaftler und Mäzen. Und man kann den Menschen Gefühle nicht ausreden. Man kann Menschen Verliebtheiten nicht ausreden und auch nicht ihren Hass. Man kann so etwas wie den Antisemitismus nur bekämpfen, ächten, verächtlich machen, Strafgesetze anwenden, wo das geht. Zum Schluss noch ein heiterer Blick auf die Erkenntnisversuche der Menschen. Seit der Taurus-Abhöraffäre gelten deutsche Geheimdienste international als absolute Lachnummer. Dabei arbeiten sie hocheffektiv, nur mit ungewöhnlichen Methoden, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Der Bundesnachrichtendienst hört, wie der Name schon sagt, die Nachrichten ausländischer Radioprogramme ab. Der BND verfügt außerdem über zuverlässige Informationen, die darauf hindeuten, dass Russland schon in nächster Zeit einen Überfall auf die Ukraine plant.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.